Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext habe ich uns aus dem Markus-Evangelium, das wir eben schon einmal gehört haben über die Kreuzigung, drei Verse herausgebrochen, über die ich heute Morgen die Predigt halten möchte. Wir hören auf Markus 15, die Verse 37 bis 39. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, er sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, heute an diesem Karfreitag hören wir nun auf diese drei Verse in der Predigt, in der uns nochmal das Innerste deines Todes vor Augen gestellt wird. Wir wollen darauf hören, was es bedeutet, dass in dem Moment, wo du starbst, der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Wir wollen dich bitten, dass von diesem Ereignis aus uns noch einmal deutlich wird, was damals geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Und dass wir das fassen können, dass wir das erkennen dürfen, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel ist voller gewaltiger Erzählungen und Geschichten, die passiert sind. Das ist die gewaltige Erzählung von dem Durchzug des Volkes Israel durch das Rote Meer, wie da die Ägypter ersäuft werden, sie aber behütet durch die Führung Gottes gehen und rechts und links das Wasser wie eine Mauer stehen bleibt. Da ist die unglaublich starke Geschichte, wie das Volk Israel kämpft gegen die Feinde zu Gibea, und weil sie richtig am Drücker sind, weil sie den Sieg so nahe haben, lässt Gott die Sonne stillstehen zu Gibea, bis alle Feinde vernichtet sind. Ein gewaltiges Naturwunder. Das sind die Geschichten mit Manna und Wachteln, die das Volk Israel in der Wüste geführt und versorgt wurde auf wunderbare Weise. Da ist die Schöpfung, wie Gott schon im ersten Satz mit einem Wort alles schafft, Himmel und Erde. Und wie zum Ende der Bibel gesagt wird, wie er die ganze Schöpfung wieder neu macht. Das sind gewaltige Geschichten und Ereignisse, die uns die Bibel kundtut. Aber nach meiner bescheidenen Meinung gibt es kein gewaltigeres Ereignis als das, was wir gerade eben gehört haben. Nämlich, dass der lebendige Gott aus lauter Liebe zu dir und mir sich hingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Dass der lebendige Gott sich hat hinrichten lassen wie einen Verbrecher, sich schlachten lassen hat wie ein Schaf. Nichts steht für mich über diesem Ereignis. Und die Bibel macht das deutlich. Als Christus gekreuzigt wird, da verbirgt die Sonne ihr Antlitz. Für drei Stunden ist eine Finsternis. Die Natur gibt ein Zeugnis ihrer Trauer über das, was hier passiert. Die Erde bebt, so lesen wir in den Evangelien, vor dem Unrecht, das hier geschieht, dass der einzigst sündlose Mensch, Jesus von Nazareth, hier schändlichst hingerichtet wird. Das ist ein gewaltiges Ereignis. Aber mit das Gewaltigste, was passiert, für mich als gläubigen Christen, ist der Moment eben, dass der Vorhang zerreißt. Der Vorhang im Tempel. Das ist so eine Nebenbemerkung, so ein Nebensatz, den man schnell überliest, aber das ist etwas ganz Entscheidendes. Man muss dazu wissen, dass im Tempel in Jerusalem es drei Teile gab. Es gab die Vorhalle, da durften noch die israelitischen Männer hinein. Es gab das Heilige, da durften nur die Priester hinein. Und dann gab es das Allerheiligste. Das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr zum Versöhnungsfest hinein. Und dieses Allerheiligste ist vom Heiligen getrennt gewesen mit einem großen Vorhang, der war 15 Meter lang, 4 Finger stark, Er bestand aus feinem Leinweben, aus rotem Purpur und blauem Purpur, war mit Gold überzogen, waren 4 Akaziensäulen aufgehangen. Und dieser Vorhang zerreißt genau in dem Augenblick, wo der Heiland Jesus Christus stirbt. Und das Allerheiligste, was nie ein Mensch außer der Hohepriester zuvor je gesehen hatte, das ist auf einmal offen vor den Augen aller. Und es ist leer. Es war der Ort, das Allerheiligste, wo im alten Bund klar war, hier ist die Anwesenheit, die Gegenwart Gottes auf Erden. Und dieser Vorhang zerreißt, weil eben nun die Gegenwart Gottes woanders ist, am Kreuz. Und so möchte ich heute predigen eben über dieses Momentum aus der Kreuzigungsgeschichte, über das Zerreißen des Vorhanges. Ich habe es überschrieben, das gewaltigste Ereignis der Weltgeschichte gibt Antworten. Dieses gewaltigste Ereignis gibt mir Antworten und ich möchte diese Antworten auch Ihnen geben auf 3 Fragen. Nämlich auf die Frage, wer ist Gott? Zweitens, wo gibt es Vergebung? Und drittens, wem gebührt Anbetung? Die erste Frage, wer ist Gott? Der Vorhang im Tempel verbarg den lebendigen Gott vor den Augen der Priester. Die normalen Israeliten durften nicht reingehen, nicht die Männer, schon mal die Frauen gar nicht halt. Selbst die Priester, nur der Hohepriester einmal im Jahr, und da musste er mit gesenktem Blick hineingehen halt nicht. Da war die Anwesenheit Gottes und im Allerheiligsten stand nur die Bundeslade, da drauf eben der Deckel mit dem Gnadenthron. Und dieser für die Israeliten verborgene Raum, dieses Allerheiligste, man kann sich das gar nicht vorstellen, also was das für die bedeutet hat, das ist auf einmal offen. Übrigens, dieser Moment ist ein Beweis für mich für die Zuverlässigkeit der Bibel, dass das genauso passiert ist. Wenn das nicht passiert wäre, dieses Zerreißen des Vorhangs, wenn das eine Lüge gewesen wäre, dann hätten die Juden sofort opponiert, weil dieses Ereignis ist ihnen bekannt gewesen. Da hat keiner Gegenrede getan. Das ist genauso passiert, wie wir es hier gelesen haben. Nicht? Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und da, wo die Juden dachten, dass jetzt Gott wäre, ist er nicht mehr. Er war im alten Bund da. Ja, da hat er sich zu bekannt. Aber mit dem Kreuz geschieht etwas Neues. Mit dem Tod Jesu beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich sage das immer wieder, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nicht die Zeitrechnung umstellen lassen nach Christi Geburt. Dass Gott Mensch wird, ist sensationell. Aber dass der menschgewordene Gott für die Menschen sich hinrichten lässt, ist viel, 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 viel sensationeller. Das ist das wirklich große Ereignis. Und ich hätte die Zeitenwende auf den Kreuzigungsmoment gelegt und nicht auf die Geburt. Denn hier wird deutlich, wer Gott ist. Hier offenbart sich Gott in einer nie dagewesenen Weise. Wir müssen wissen, dass im alten Bund der lebendige Gott sich so offenbart hat, dass die Israeliten ihn nicht fassen konnten. Als der Prophet Elia Gott sehen möchte, da ist er nicht im Erdbeben, da ist er nicht im Feuer, da ist er im Säuseln des Windes, ein Bild dafür, wie man ihn nicht fassen kann. Als Mose den Namen Gottes offenbart bekommt, er sagt, ich bin Jahwe, dieses hebräische Wort Haya, Wehen, das kannst du nicht fassen, du kannst den Wind nicht fassen. Man kann Gott nicht fassen. Er ist unfassbar, der Allmächtige, der immer war und immer sein wird. Er ist nur an einer Stelle fassbar. Am Kreuz von Golgatha. Hier hat Gott sich offenbart. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. So lehrt es uns die Bibel. Jesus sagt selber, Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Johannes 14, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist Gott. Wir sehen am Kreuz, wer Gott ist. Und das wird deutlich, wenn wir auf unseren Predigtext gucken, auf diese 3 Verse, dass der Hauptmann dort, der für die Überwachung der Kreuzigungszeremonie beauftragt ist und verantwortlich ist, dass er in diesem Moment, als Jesus sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dazu muss man immer wieder wissen, dass unsere Vorstellung von Vater und Sohn, die so ist, so nach dem Motto der Senior, der Junior, als seien das 2 unterschiedliche Menschen, im Semitischen, im Denken der damaligen Menschen, im damaligen Israel, war der Vater mit dem Sohn gleich. Der Vater war mit dem Sohn gleich. Und wir haben vor einiger Zeit in der Bibelstunde ausführlich darüber gesprochen, dass das ganze Markus-Evangelium diese Vater- und Sohn-Beziehung reflektiert, dass vom 1. Kapitel des Markus-Evangeliums bis hier eben zum 15. Kapitel hin diese Reflexion des Verhältnisses Vater-Sohn wichtig ist. nämlich dass hier die Einsetzung des neuen Königs eine Rolle spielt. An den entscheidenden Stellen des Evangeliums spielt das eine Rolle. Bei der Taufe, das ist das Erste, in Markus 1 sagt der Vater zum Sohn, du bist mein lieber Sohn, du bist mein Sohn. Da, wir nennen das die Adoption, bekennt sich der Vater zum Sohn. Und zwar nicht nur, dass er irgendwie einen Menschen annimmt, sondern damit sagt er, du bist ich. So müssen wir das übersetzen. Dann kommt der zweite Schritt bei der Verklärung. Das ist so eine Geschichte, die verstehen wir kaum, wie da Petrus mit den anderen beiden Jüngern auf dem Berg ist halt und Jesus verklärt wird. Und da sagt der Vater zu eben diesen drei Jüngern, dies ist mein geliebter Sohn, auf den müsst ihr hören. Und dann kommt die dritte wichtige Szene der Akklamation, eben, dass das Volk das bekennt, zu sagen, diese Einsetzung von Jesus zum Sohn, dass eben der Hauptmann sagt, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dieses Momentum, was dem Markus-Evangelium hier zugrunde liegt, dieses Konzept, ist entnommen der altorientalischen Intronisation eines Königs, eines Pharaos. Wenn früher der Pharao oder irgendein semitischer König seinen Nachfolger bestimmte, dann wählte er aus den Hunderten von Söhnen, die er hatte, einen aus. So ein König, so ein Pharao hatte ja ein Harem und hatte viele, viele leibliche Nachkommen. Aber nur einer war der Sohn, der dann später auch Pharao war. Und irgendwann zum Ende seines Lebens ging er hin und sagte, du bist mein Sohn von den vielen Prinzen, von den vielen Söhnen, die er hatte. Du bist mein Sohn, das heißt, du bist der neue Pharao. Das ist die Adoption. Das zweite war dann, dass er nicht nur seinem Sohn das sagte, sondern dass er zu seinen Mitarbeitern ging, zu seinen Beamten, zu seinen Ministern und sagte, das ist der neue Sohn, das ist der neue Pharao, der neue König, auf den sollt ihr hören. Und dann war der dritte Schritt von eben all seinen Ministern, von seinem Volk gefragt, dass sie das akklamieren mussten, dass sie das aussprechen sollten, das ist der neue Pharao. Und wenn der eingesetzt war, war der Pharao der Neue wie der Alte. Die waren beide König, die waren beide Pharao. Dieses Denken geht uns etwas ab, aber das muss man wissen und verstehen vor dieser Szene, was hier passiert, wenn der Hauptmann sagt, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist nicht nur so ein hingeworfener Satz. Das ist der Abschluss der Intronisation des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Hier ist Gott. Hier ist Gott. Der lebendige Gott gibt sich für dich und mich hin und schreit in der Gottverlassenheit zu sich selber. Das ist ein innertrinitarisches Geschehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das gewaltigste Ereignis. Wenn man das nicht verstanden hat, da hat man auch gar nicht angefangen mit dem lebendigen Glauben. Es gibt immer wieder Leute, die wollen nicht verstehen und können es nicht annehmen, dass Jesus Gott ist. Und die haben nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Ich sage das ganz deutlich. Ich habe das eben auch noch mal ganz scharf gesagt, als wir das in die Zähnung gesprochen haben. Wer nicht so glaubt, wie wir es dort bezeugt haben, genau mit dieser Gottes-Eigenschaft des Sohnes Jesus Christus, der ist kein Christ. Wenn die Zeugen Jehovas bei Ihnen klingeln, die können Sie sofort weiterschicken. Das sind liebe, nette Menschen halt, aber verführte Menschen. Und die wollen Sie verführen, weil Sie eine Botschaft bringen, die so biblisch klingt, aber nichts mit Bibel zu tun hat. Weil Sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Die haben das nicht verstanden, was hier passiert. Jesus ist Gott, das muss ich glauben, sonst gibt es für mich keine Rettung. Hier hat sich Gott offenbart. Wenn Jesus nur irgendwie der Zimmermann aus Nazareth gewesen wäre und Gott sich so ein bisschen zu dem bekannt hätte und der wäre dort am Kreuz gestorben, dann können wir das alles vergessen. Dann ist da nichts Sensationelles dran. Aber das ist das tiefe Liebenshandeln Gottes, dass er sich für uns hingibt, dass er stirbt für dich und für mich. Gott selber stirbt für uns am Kreuz. Das ist das Gewaltige. Und das ist, wie wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Das können Sie nicht verstehen. Also mit diesem Jesus kannst du jedem kommen, mit der Bergpredigt und wie er gegenüber Menschen gewesen ist, halt nicht. Da hat keiner ein Problem mit. Aber sprich mal über das, was am Kreuz passiert ist, dass er sich hat umbringen lassen. Das wollen sie nicht. Die Bibel erzählt uns halt nicht, das ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen, den gebildeten Intellektuellen eine Torheit. Und die Nazis haben da im Gefolge ihres Chefintellektuellen Alfred Rosenberg gesagt, nicht der Anblick eines Gehängten, eines Gekreuzigten ist ein Anblick der Schwäche und es passt nicht zu unserem deutschen Volk. Ja, dann haben wir gesehen, wo das deutsche Volk hingekommen ist. Nein, es ist eine Gotteskraft. Hier am Kreuz ist Gott. Hier offenbart er sich. Und Gott offenbart sich uns so, wie er ist und nicht, wie wir uns ihn vorstellen. Er stellt sich uns vor und das bricht mit den Vorstellungen der Menschen. Das übersteigt alles, was Menschen sich hätten ausdenken können. Das ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass die Bibel für mich persönlich nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Das kann sich kein Mensch ausdenken, dass Gott Mensch wird und sich für die Menschen opfert als Lamm und ganz erbärmlich hinrichten lässt, der Schöpfer und Ewige dieser Welt. Der große Theologe Krummacher, er hat einmal gesagt über die nichtgläubigen Menschen, über die, die nicht wiedergeboren sind und über ihre Gottesvorstellung: Der natürliche Mensch gleiche einem Narren, der sich die Karte eines Landes zeichnet, ohne dass er dieses Land kennt oder ohne jemals in diesem Land gewesen zu sein. Wenn er dann eines Tages dieses Land besucht, erklärt der Narr, das Land stimmt nicht, weil es mit seiner Landkarte nicht übereinstimmt. Und genauso ist es im Glauben. Ganz viele Leute machen sich irgendwelche Vorstellungen von Gott. Die zimmern sich ihre eigenen Gottesbilder, nicht? Da ist irgendwie ein alter, sabbernder Opa in der Ecke, zu dem ich kommen kann, wenn ich krebskrank bin, wenn ich das Auto kaputt gefahren habe, wenn es in der Ehe nicht mehr läuft. Und der mir immer hilft und der immer nur lieb ist. Das ist irgendeine kindliche Vorstellung, das ist ein Dreck, so sage ich das, was nichts zu tun hat mit der Bibel. Die Bibel bezeugt einen ganz anderen Gott. Und wenn wir diesen Gott kennenlernen wollen, dann gibt es nur einen Punkt, wo wir ihn kennenlernen können, am Berg auf Golgatha. Dort hat er sich endgültig, final festgelegt. Gott ist Jesus. Das ist ganz wichtig. Gott ist Jesus. Wer ist Gott? Das ist die Antwort auf diese Frage. Und vielleicht sind heute Morgen Menschen unter uns, die diese Frage noch nicht so beantworten können, wer Gott ist. Sie sagen, ich habe ja immer so meinen Fußballgott oder meinen hedonistischen Gott, der mir meine Träume und Wünsche erfüllt. Das ist eine Projektion, das hat mit Gott nichts zu tun. Du darfst hören, Gott ist Jesus. Und wenn Jesus nicht dein Gott ist, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Und da kann ich dich nur aufrufen im Namen des lebendigen Gottes an dem Tag, wo wir seine Kreuzigung bedenken. Komm unter das Kreuz, lass dich reinigen von deiner Schuld und nimm den Gekreuzigten als den wahren Gott an, sonst wirst du verloren sein. Aber wenn dieser Jesus Christus, der auf Golgatha gekreuzigt wurde, dein Gott ist, dann hast du keine Probleme mehr, nicht im Leben und im Sterben. Denn dann hast du alle Hilfe, allen Beistand und alle Vergebung. Und das führt uns zum zweiten Punkt unserer Predigt. Diese Stelle sagt mir persönlich, wo ist die Vergebung? Beantworte diese Frage, wo ist Vergebung? Wo gibt es Vergebung? Auch da müssen wir wieder zurück. Im Tempel in Jerusalem, da war der Ort für die Juden, wo sie Vergebung erlangen konnten. Die Juden wussten, dass sie Vergebung brauchten. Die hatten das Gesetz und sie wussten, dass sie immer wieder fehlten gegenüber dem Gesetz. Es gibt ja drei Punkte, an denen man fehlen kann im Leben. Erstens gegenüber dem Nächsten. Man kann schuldig werden gegenüber dem Nächsten. Wenn man die zweite Tafel der Gesetze nimmt, da sehen wir alles, was wir machen müssen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und dann merken wir immer wieder, wie wir fehlen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht begehren. Und wenn wir das sehen, dann merken wir, wie wir schuldig werden. Manchmal führen wir es nicht nur in Aktu aus, manchmal reicht es ja nur, dass wir es nur denken, dass wir des anderen Frau, des anderen Haus oder Auto begehren, da werden wir schuldig gegen unseren Nächsten. Und wenn ihr auf euer Leben guckt, da wisst ihr, wo ihr schuldig werdet gegenüber dem Nächsten. Das ist das Erste, wo man schuldig wird. Das Zweite, wo man schuldig wird, ist dann in der Folge auch gegenüber sich selber. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, dass ich mit Menschen zu tun habe, die so eine Menge in ihrem Leben schon hinter sich gebracht haben und verzweifelt sind darüber, dass sie so vieles falsch gemacht haben. Wegen ihrer Sauferei, wegen ihrer Sexsucht, wegen ihrer Brutalität, wegen den Dingen, die sie kaputt gemacht haben. Und dass sie irgendwann hinkommen, ein Leben ist ein Trümmerhaufen, ich kann mir selber nicht vergeben. Das braucht man auch, sonst geht man knitterkaputt daran, dass man sich selber die Schuld vergeben muss, die man an sich selber getan hat, weil man so viel falsch gemacht hat in seinem Leben. Das ist der zweite Punkt, dass man sich selber vergeben muss. Aber es kommt das Dritte und das ist das Gewaltigste halt. Man muss auch Vergebung vor dem lebendigen Gott haben. Vom Nächsten, vor mir selber und auch vor Gott werde ich schuldig. Schuldig vor dem lebendigen Gott. Und da ist die erste Tafel der 10 Gebote halt, wo klar gesagt wird, was wir alles vor Gott tun müssen. Und wenn wir das lesen, merken wir immer wieder, wie wir schuldig werden. Und wer das verstanden hat, und die Juden hatten das verstanden, die wussten eins, ich brauche Vergebung. Und die Juden gingen, um Vergebung zu erlangen, zum Tempel. Und es war im alten Bund so, dass eben dann für die Vergebung der Schuld, die eigentlich nur mit Blut getilgt wurde, man hätte eigentlich die Menschen töten müssen, Gott gesagt hat, es gibt ein stellvertretendes Opfer, ihr könnt Tiere dafür schlachten. Und da wurden dann Stiere, dann wurden dann Lämmer, dann wurden dann Tauben geschlachtet, um stellvertretend Blut zu vergießen, um Gott gnädig zu stimmen. Denn ohne Blutvergießen gibt es bei dem lebendigen und ewigen und heiligen Gott keine Vergebung der Schuld. Es muss Blut vergossen werden, das sagt uns die Bibel. Aber im alten Bund war das für sie klar, da mussten die Juden, sie konnten hingehen, dann wurde eben gekauft, nicht? Da gab es ein Riesengeschäft mit halt, man konnte dann die Tiere kaufen, die wurden dann geschlachtet oder man bekam Anteil dran halt. Da wussten sie, wo sie hinzugehen hatten. Und die Vergebung wurde dann einmal im Jahr eben auch am höchsten Feiertag, am Versöhnungstag, am Yom Kippur, im Allerheiligsten, stellvertretend für das ganze Volk vom Hohepriester erwirkt. Und jetzt zerreißt der Vorhang. Und der Ort der Vergebung ist leer. Der Ort der Vergebung ist leer, weil ein anderer Ort zum Ort der Vergebung geworden ist, Golgatha. Der Opferkult im Tempel ist nun zu Ende. Als da die Hohenpriester kommen, sagen sie, ja, lästern sie ihn doch. Und da wird gesagt, ja, er hat doch behauptet, er könnte den Tempel abreißen. Das sagt Jesus nicht umsonst, dass er den Tempel abreißen wird und in 3 Tagen neu aufbauen wird. Der hat das zwar nicht temtenten gemacht oder mit dem Bagger, dass er die Steine kaputt gehauen hat. Das hat dann irgendwann ein römischer Kaiser 40 Jahre später erledigt. Aber er hat hier den inhaltlichen, theologisch-geistlichen Grund des Tempels zerstört. Der Opferkult dort ist zu Ende im Tempel, weil es ein nicht zu überbietendes, alles übersteigendes Opfer gibt, nämlich Gott bringt sich selber zum Opfer dar. Das ist ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht. Als Jesus sich taufen lässt, wieder Beginn der Taufe, sagt Johannes der Täufer, voll des Heiligen Geistes, da kommt das Lamm Gottes, das der Sünde Welt trägt. Auch die Zeit des Hohepriesters im Tempel war zu Ende. Der Hohepriester war der, der dann durch sein Akt, durch sein Handeln Erlösung erwirkte. Das war das Denken im Volk Israel. Man konnte nicht selber zu Gott, sondern man brauchte einen Hohepriester. Und der ging dann hin, vollzog das Opfer und schmierte das Blut an die 4 Hörner des Altars, um Vergebung zu erwirken. Der Hohepriester, dieser verdorbene Mensch, der vor Jesus Christus, dem lebendigen Gott, steht, ihn zum Tode verurteilt und seine Kleider zerreißt, auch das so ein Bild, da zerreißt der Hohepriester seine Kleider und gleichzeitig zerreißt er damit den Vorhang. Das ist der Ende des ganzen Kultes, der dort passiert. Und nach der Zerstörung des Tempels hat auch kein Hohepriester mehr gegeben und es wird auch keinen mehr geben, weil Jesus der wahre Hohepriester ist. Das lesen wir im Hebräerbrief. Jesus ist der wahre Hohepriester. Und es braucht auch kein Blut mehr von Tieren, dass die unschuldig getötet werden für die Schuld der Menschen, sondern das Lamm Gottes, Jesus Christus selber, Gott selber, hat sich hingegeben. Und es braucht auch kein Altar mehr. Altar ist ja, deshalb haben wir auch in der Kirche keinen Altar. Ich kriege immer die Krise, wenn Leute sagen, der Altar. Nochmal, das ist kein Altar, wo wir nachher Abendmahl feiern. Das ist der Abendmahlstisch. Die Katholiken, die es nicht richtig verstanden haben mit dem Opfer Jesu halt nicht, die haben Altar. Am Altar wird ein Opfer vollzogen. Nach katholischer Lehre wird bis zum heutigen Tag bei jedem Abendmahl, bei jeder Messe unblutig das Opfer Jesu Christi wiederholt. Totaler Schwachsinn. Wir haben einen Abendmahlstisch. Das Opfer ist geschehen. Ein für alle Mal auf Golgatha. Da gibt es nichts mehr zu wiederholen. Wenn wir zusammenkommen, da wiederholen wir hier nicht das Opfer, was auf Golgatha passiert ist. Wir denken daran, das ist ein Erinnerungsmahl. Vergebung gibt es nur auf Golgatha. Auch das gleich fürs Abendmahl. Vergebung gibt es nicht hier vorne, in dem Moment, wo sie die Obladen nehmen und den Wein trinken, weil Pastor Latzel ja so ein feuriger Prediger ist, der kann so ein bisschen mit seinen Dingen halt die Vergebung machen. Hier gibt es keine Vergebung. Die gibt es nur auf Golgatha. Aber am Tisch des Herrn dürfen wir uns erinnern an das, was auf Golgatha geschehen ist. Auf Golgatha gibt es die Vergebung, nirgends anders. Und ihr müsst das annehmen und glauben, was auf Golgatha passiert ist, dass der lebendige Gott für euch Mensch wurde, für euch gestorben ist. Und wenn ihr dann eure Schuld vor ihn bringt, dann habt ihr Vergebung. Da braucht ihr keinen Priester, da braucht ihr keinen Pastor Latzel, da brauchst du niemanden. Das kannst du ganz allein mit Jesus Christus ausmachen. Da musst du auch nicht nach Martini kommen. Da kannst du ganz allein in deinem Kämmerlein auf die Knie gehen, die Hände falten und sagen, Herr, das war falsch. Gegenüber dir, gegenüber meinen Mitmenschen, auch in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld. Und wenn du das ehrlich meinst, dann bist du am Kreuz von Golgatha und dann kriegst du die Vergebung. So einfach ist das. Da muss nichts mehr zwischengeschaltet werden. Die Vergebung unserer Schuld bekommen wir nicht durch irgendwelches Kirchensteuerzahlen, nicht durch, wie es heißt in 1. Petrus 1, durch Gold oder Silber, bekommen wir nicht durch das Blut von Stieren und Lämmern, bekommen wir nicht durch irgendwelche guten Werke, nicht durch irgendwelche Leistung, bekommen wir nicht durch irgendwelche kirchliche Tradition, durch Kirchenmitgliedschaft, durch christliche Konfession oder durch irgendeine menschliche Religion. Die Vergebung unserer Schuld gibt es nur durch eine einzige Sache. Durch den Opfertod von Jesus Christus. Weil er sein Blut auf Golgatha vergossen hat, geht die Rache Gottes an mir vorbei. Halleluja. Wenn ich das glaube, ist alles in Ordnung. Wo gibt es Vergebung für deine Schuld? Die gibt es auf Golgatha. Noch einmal dieses Wort wiederholt, was wir in der ersten Lesung hören durften. Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen war. Und dann kommt es. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch das, was auf Golgatha passiert ist, dass der Heiland seine Hände und seine Füße hat durchbohren lassen, dass er sich hingegeben hat, sein Blut vergossen hat. Wenn wir das glauben, dann sind wir geheilt. Und wenn du das nicht glaubst, wenn das Blut des lebendigen Gottes nicht über deinem Leben ist, dann bleibt der Zorn des lebendigen Gottes über dir. Im Alten Bund war es so, als das Volk rausgeführt wurde aus Israel, da hat Gott gesagt bei der Tötung der Erstgeburt, alle Häuser, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten geschmiert ist, da geht der Racheengel vorüber. Aber alle Türpfosten, die nicht beschmiert sind mit dem Blut, da wird die Erstgeburt sterben. Das ist ein Bild für das Auslöschen des Lebens. Und so ist es mit denjenigen, die Jesus Christus nicht haben. Ist das Blut des Heilandes nicht über deinem Leben? Ende. Dann wirst du sitzen in der Hölle, dann wirst du schmoren in der Vergänglichkeit, wo Zähne klappern und heulern ist bis in alle Ewigkeit. Und sag nicht eines Tages, du hättest nicht gehört. Ohne die Vergebung des Heilandes Jesus Christus bleibt der Zorn Gottes über deinem Leben. Aber Gott sei Dank muss das nicht sein. Sondern du kannst frei werden von dem Zorn Gottes, du kannst Frieden haben mit dem lebendigen Gott, weil es Vergebung für deine Schuld gibt. Vergebung. Am Kreuz von Golgatha. Nicht mit irgendeinem Tempel, nicht mit irgendeiner Konfession, nicht in irgendwelchen eigenen Leistungen, sondern allein auf Golgatha. Und das ist die Antwort auf das Zweite. Wo gibt es Vergebung? Bei Jesus Christus auf Golgatha. Und ein drittes, eine dritte Frage, wem gebührt die Anbetung? Wem gebührt die Anbetung? Der Tempel war nicht nur der Ort für die Juden, wo sie dieses Opfer brachten, sondern sie gingen auch immer wieder zu den drei kirchlichen Hauptfesten hinauf nach Jerusalem, um anzubeten. Um anzubeten, weil dort die Gegenwart des lebendigen Gottes war. Und auch die Juden heute noch, ist für jeden Juden etwas ganz besonders Wichtiges, wenn er in Jerusalem an der Klagemauer ist, diesem Rest des Tempels, um dort in besonderer Gegenwart mit dem lebendigen Gott zu sein. Aber da ist Gott nicht mehr. Das hat sich erledigt seit dem Kreuz von Golgatha. Da ist der Tempel, der Vorhang zerrissen im Tempel und da ist gezeigt worden, der Gnadenthron, weil die Lade besteht ja nicht nur aus den beiden Tafeln der Gesetze und aus der Kiste, sondern oben auf der Lade ist der Gnadenthron. Ich erkläre das deshalb, weil ich es lange nicht verstanden habe. Ich war schon Theologiestudent, da habe ich erst verstanden, was der Gnadenthron ist. Ich habe eine lange Zeit gedacht, im Allerheiligsten stünde die Lade und daneben der Gnadenthron. Aber der Gnadenthron ist nichts anderes als der Deckel auf der Lade. Und auf dem Deckel sind eben die Cherubin, die beiden, die das bedecken. Und Gnadenthron meint nicht irgendein Möbelstück, was dort steht, sondern meint, dass hier bei Gott die Gnade ist. Da, wo das Wort ist, da ist die Gegenwart Gottes und da ist die Gnade. Und das haben wir anzubieten. Das ist der tiefere Sinn da drin. Aber das ist eben, was die Bibel immer wieder sagt, wenn sie davon spricht, dass dort der Gnadenthron ist. Und der Gnadenthron ist natürlich das, wovor man niederfällt. Auch das ist den altorientalischen Menschen bekannt gewesen. Wenn die zum König kamen, der auf dem Thron saß, da fielen die nieder. Da standen die dem nicht gegenüber und sprachen so mit dem, wie, was weiß ich, der Schulkamerad zum Schulkamerad am Schulhof. Sondern wenn man zum König kam, da schmiss man sich hin. Und man schmiss sich erst recht vor dem König hin, wenn man Schuld getan hatte. Man schmiss sich vor dem auch hin, wenn man ein großer Held war im Krieg und hatte, was weiß ich, eine große Schlacht gewonnen. Aber selbst dann schmissst du dich hin. Aber in dem Moment, wenn du wusstest, ich habe versagt vor dem König, dann schmissst du dich vor dem hin. Und hast du vor dem Thron gelegen und da hast du ihm gezeigt, du bist der König, ich bin nichts. Da hat man diese Anbetungsgeste gemacht. Und viele Könige im alten Orient forderten das auch. Nicht nur die Unterwerfung, sondern ja auch die Anbetung. Auch die römischen Kaiser haben das gefordert. Und jetzt ist es so, dass das, was für die Juden anbetungswürdig war, nämlich der Gnadenthron im Allerheiligsten, das ist zerrissen, das ist offen, da ist nichts mehr. Da sehen die, da steht kein Möbelstück, da ist Gott nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Auf Golgatha. Er war bis zur Kreuzigung dort im Tempel. Aber danach war er auf Golgatha. Und dann wissen wir, dort steht der Thron Gottes, da müssen wir anbeten. Deshalb ist das Zeichen der Christen auch das Kreuz. Das ist das, was wir zu glauben und anzunehmen haben. Und der, der am Kreuz war, den haben wir anzubeten und zu verherrlichen dafür. Übrigens, auch das wird in der Bibel immer wieder gesagt, dass Jesus angebetet wird. Das geht schon los bei der Geburtsgeschichte. Da kommen die Weisen, die haben eine besondere Offenbarung Gottes bekommen. Und sie kommen zu Jerusalem und sagen, wir sind gekommen, den neuen König anzubeten. Als dann alles vollendet ist bei der Himmelfahrt, Lukas 24, da gehen die Jünger hin und beten Jesus Christus an. Hebräer 1 lehrt uns, dass alle Engel Gottes Jesus anbeten. Offenbarung 4 lesen wir, was passiert im Himmel, was da los ist vor dem Thron Gottes. Da heißt es im Vers 10, wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Anbetung Gottes, Anbetung von Jesus, Anbetung für den Gott, der auf Golgatha für uns gestorben ist. Das ist ganz wichtig. Wem gebührt Anbetung? Jesus Christus. Nicht deiner Ehefrau, nicht deinen beruflichen Errungenschaften, nicht der Kohle, die du auf deinem Konto hast, nicht deinem Hobby, nicht deinem Haus. Anbetung gebührt allein dem lebendigen Gott. Wir sollen uns kein Bild des machen, noch irgendein Gleichnis. Wir sollen auch keine Aktienpakete aufhäufen. Wir sollen uns schon gar nicht selber zum Gott machen, sondern wir sollen nur allein Gott anbeten. Das zweite Gebot lautet halt, bete diese Dinge nicht an und diene ihn nicht. Gott will die Anbetung. Und die Anbetung Gottes passiert nun nicht mehr im Tempel, die passiert vom Kreuz auf Golgatha, am gekreuzigten Jesus Christus. Und daran sollst du heute Morgen erinnert werden. Du wirst vielleicht sagen, im ersten Punkt, ganz klar, ich bin ja sauber christlich sozialisiert, habe eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich weiß, wer Gott ist, das weiß ich, dass Gott sich offenbart hat am Kreuz. Ich weiß auch, dass da Vergebung meiner Schuld ist für das, was ich verdorben habe an meinen Mitmenschen, was ich mir selber vielleicht nicht vergeben kann, aber auch für das, was ich gegenüber Gott gemacht habe. Aber ist es wirklich auch so, dass du den gekreuzigten Jesus Christus anbetest? Dass er wirklich die unumstrittene Nummer eins in deinem Leben ist? Vor deiner Familie, vor dir selber, vor deinem Geld, vor deinem Hobby, vor deiner Gesundheit, vor deinem Haus, mit allem, was dich sonst ausmacht. Ihm gebührt allein Anbetung. Ihm gebührt allein Anbetung. Und dazu möchte ich dich aufrufen an diesem Karfreitag. In der Ewigkeit, wo wir, die wir zu Jesus Christus gehören, die wir den Heiligen Geist haben, sowieso dann eines Tages versammelt sein, werden wir das sowieso ohne Ende tun. Den lebendigen Gott anbeten. Und die Frage ist, tust du das schon in dieser Welt? Und wenn du auf dein Leben guckst, wie ist es so gewesen in der letzten Zeit, ist da genügend Anbetung mit meinen Worten, die ich direkt dem lebendigen Gott bringe, aber auch mit meinen Taten, mit denen ich zeige, ich bin ein Anbeter des Gottes, der auf Golgatha für mich gestorben ist. Wem gebührt Anbetung? Jesus Christus. Wir werden gleich singen, als Lied vor dem Segen halt, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Nun gehören unsere Herzen nicht, gehören die dem ganz? Und wenn unser Herz ganz bei ihm ist, dann werden wir ihn auch anbeten. Wir singen dann in der zweiten Strophe, nun im heiligen stillen Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Das wünsche ich mir, dass wir das nicht nur wissen, wem die Anbetung gehört, Jesus Christus, sondern dass wir das auch umsetzen. Ich, aber auch ihr, dass wir uns immer tiefer neigen vor dem lebendigen Gott, der auf Golgatha für uns gestorben ist und dass wir ihn anbeten. Drei Fragen aus diesen Versen. Wer ist Gott? Wo gibt es Vergebung? Wem gebührt die Anbetung? Und die Antwort auf alle drei Fragen ist dieselbe. Jesus Christus, der dich liebende Gott, der für dich auf Golgatha gestorben ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.